Friede sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ihr Lieben, die Geschichte vom Jona im Bauch des Wals ist ja sehr bekannt. Ich glaube, jeder von uns hat sie schon mal im Kindergottesdienst erfahren dürfen. Und die Geschichte vom Jona im Wal ist auch so bekannt, weil man sie so schön bebildert darstellen kann. Zwei Bilder habe ich im Sinn. Einmal erinnert es mich daran, wie der Alexander Gerst in seiner Raumstadt zu mir, da schwebt der Jona, nicht so schön wie eben gesehen. Und das andere Bild, das sich in meinem Kopf festgesetzt hat, das war so, als wenn sich der Jona im Wal häuslich niedergelassen hat. Er saß an einem Schreibtisch, hinter ihm ein Bett, an der Wand, sprich Fleisch des Wales, hingen Bilder. Das erinnerte eher an den armen Poeten auf dem Spitzweg. Und theoretisch ist es sogar möglich, dass Jona unzerkaut im Bauch angekommen ist. Vorausgesetzt, dass es ein Blauwal gewesen ist, denn der kann bis zu 27 Meter lang sein und die Mundhöhle eine Tiefe von bis zu 6 Metern haben. Und noch ein Vergleich und dann höre ich mit dem Klugscheißen auf. Das Herz von einem Blauwal ist ungefähr genauso groß wie ein VW-Käfer. Ich glaube, da hätte jeder Kardiologe Spaß an der Untersuchung. Aber schauen wir mal auf die Geschichte von Jona, die uns die Ingeborg eben vorgetragen hat. Jona ist auf der Flucht. Er rennt so schnell er kann zum Hafen. Weit weg möchte er bis ans Ende der Welt. Aber nicht nach Ninive. Also als ich die Geschichte gehört habe oder mir jetzt nochmal angehört habe, dachte ich, das muss ungefähr so wie sein, so wie Düsseldorf und Köln. Also und vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Also, im Gegensatz zu den anderen Propheten bekommt Jona vom Gott eine ganz besondere Auftrag. Denn Gott schickt Jona ins Ausland, quasi in den Außendienst. Nicht seine Landsleute in Israel soll er Gottes Wort und Willen verkünden, sondern den Menschen in Ninive im assyrischen Land. Ninive. Diese Stadt, die steht für Bosheit und Gottesferne. Eine moralisch desolate Großstadt. Gesetze werden mit Füßen getreten. Jeder lebt nach seiner eigenen Lust und Laune, gerade so, wie es ihm gefällt. Niemals. Ja, niemals wird nur ein Schritt in Richtung dieser Stadt gehen, soll Gott doch jemand anderes schicken. So brummt er vor sich hin, während er hastig seine 7 Sachen packt, der Jona. Man merkt wirklich, dass Jona definitiv keinen Bock auf Ninive hat. Das muss damals wirklich schon ganz schlimm für ihn gewesen sein. Nichts wie weg, denkt er sich, weit weg, damit er die Stimme nicht mehr hören muss, die jeden Tag zu ihm war, sagt, geh nach Ninive. Egal wo er war, was er machte, ob er in der Stadt unterwegs war oder zu Hause saß, ständig hörte er die Stimme, Jona, geh nach Ninive. Jona läuft über den Steg und betritt ein Schiff nach Tarsis. Eine Handelsstadt im Südwesten von Spanien und das war damals das bekannte Ende der Welt. Als das Schiff endlich den Hafen verlässt, ist Jona froh. Erleichtert lässt er sich auf sein Bett fallen und schläft ein. Das Schiff wird ihn nun weit wegbringen. Weit weg von Ninive. Weit weg auch von Gott. Statt nach Nordosten Richtung Ninive fährt er nun in die entgegengesetzte Richtung nach Südwesten. Jona fühlt sich in Sicherheit. Noch scheint alles gut für ihn auszugehen. Nur die Seemänner an Bord auf dem Deck kämpfen gegen Wind und Wellen. Ihre Ladung werfen sie bereits über Bord. Sie kämpfen ums Überleben. Jetzt hilft nur noch Beten. Und in ihrer Not, mit der Angst im Nacken, schreien die Seeleute zu ihren Göttern. Ja, Göttern, weil die Seeleute hatten damals für alles einen Gott. Für den Sieg, für das Meer, für die Seefahrt, fürs Wasser und so weiter und so weiter. Alle fallen sie auf die Knie und halten die Hände gefaltet dem rabenschwarzen Himmel entgegen. Nur einer hält sich fein raus, Jona. Er vergräbt sich tief unten im Schiff. Er schläft auch seelenruhig. Doch so einfach kommt Jona nicht davon. Von einem Seemann muss er erst einmal aufgefordert werden, zu seinem Gott zu beten. Jona wird so zum Problemfall für die ganze Mannschaft. Durch sein Verhalten hat er sie alle in Gefahr gebracht. Der scheinbar fromme Prophet wird zum Schuldigen. Warum hast du das getan? Das ist keine einfache Frage mehr. Das ist eine Anklage der Seeleute. Die Seemänner geben nicht auf. Sich nicht und Jona auch nicht. Sie beten und sie kämpfen gegen Wind und Wellen, in der Hoffnung, dass sie den nächsten Hafen erreichen. Aber es hilft nichts. Sie bekommen das Problem nicht gelöst. Jona bricht dann endlich mal sein Schweigen und sagt, werft mich ins Meer. Jona gibt auf. Sein Fluchtversuch ist gescheitert. Wenn er sich nicht stellt, dann haben alle verloren. Doch zögern die Seeleute, ein Menschenopfer wollen sie nicht. Das widerstrebt ihnen zutiefst. Sie haben Ehrfurcht vor dem Leben. Und die Seemänner handeln nicht im Affekt, sie machen sich ihre Entscheidung nicht leicht. Der Sturm hört nicht auf, er wird sogar stärker. Jona muss über Bord. Er versinkt in den Fluten, er riskiert sein Leben, er nimmt seinen Tod in den Kauf, um bloß nicht nach Ninive gehen zu müssen. Es wird still, fast schon unheimlich. Die Seemänner fallen auf die Knie und bekennen sich zu Jonas Gott, zum Gott Israels. Nur davon bekommt Jona nichts mehr mit. Schade eigentlich. Denn eines haben sie verstanden, vor diesem Gott, vor Jonas Gott, vor dem Gott Israel, kann man nicht davonlaufen. Mit Gott kann man und muss man immer und überall rechnen. Er will die Menschen gewinnen und nicht verlieren, geschweige denn vernichten. Das gilt auch für Jona. Jona fordert Gott heraus zu einem Machtkampf, den er nur verlieren kann. Und schließlich provozierte er den Rauswurf. Werft mich doch ins Meer. Jona will lieber im Meer versinken, als nach Ninive zu gehen. Jona hätte sich auch nicht anders entscheiden können, indem er sich Gott gegenüber einsichtig zeigt. Seine Schuld bekennt und am nächsten Hafen das Schiff verlässt, um nach Ninive zu gehen. Er tut es aber nicht. Und Gott lässt ihm die Freiheit, sich so zu entscheiden. Unser Gott ist nicht ein Gott der Vernichtung, unser Gott ist einer der Rettung. Eine Rettung für alle Menschen, die Seemänner, die Bewohner von Ninive, die Israeliten, sein erwähltes Volk und wir. Für sie kämpft er aus Liebe, die vor ihm davonlaufen, denen läuft er nach. Die ihn schon längst aufgegeben haben, denen stellt er sich in den Weg. An Gott kommt keiner vorbei. Wer vor ihm davonläuft, läuft vor sich selbst davon. Vor dem Leben, vor den Fragen, vor den Entscheidungen. Vor ihnen können wir nicht davonlaufen. Sie holen uns ein. Immer wieder. Sie stecken tief in unserem Bewusstsein. Sie tauchen auf und melden sich zu Wort. An Gott kommt keiner vorbei. Immer dann, wenn wir in unserem Leben ganz besondere Momente erfahren, wenn ein Kind geboren wird, wenn zwei Menschen sich das Ja-Wort geben, wenn ein Lebensweg zu Ende geht, dann stellen sich die Fragen nach dem Leben, nach der Liebe und nach dem Tod ganz besonders. Und wer sich diesen Fragen stellt und nicht vor ihnen davonläuft, der kommt mit Gott in Berührung. Mit der Quelle des Lebens und der Liebe, denn Gott ist das Leben und die Liebe. Das sollen alle Menschen auf der Welt erfahren. Sie sollen es hören und sehen, auch Jona wird es hören und sehen. Er stürzt ins Meer, doch das ist nicht das Ende. Szenenwechsel. Es ist eng, es ist dunkel, es ist stickig, es ist glitschig. Jona landet im Bauch eines Fisches. Die Wellen konnten ihn nicht verschlingen. Der Fisch rettete ihm das Leben. 3 Tage und 3 Nächte verbringt er im Bauch des Fisches. Ausgerechnet an diesem engen, dunklen, stickigen und glitschigen Ort findet Jona seine Sprache wieder und betet. Er wendet sich Gott wieder zu, vor dem er bis vor kurzem noch auf der Flucht war. Im Bauch des Fisches hat Jona Zeit, um nachzudenken und zu beten. Verschiedene Verse aus den Psalmen gehen ihm durch den Kopf. Worte, die schon viele Menschen vor und nach ihm gesprochen haben. Worte, die Menschen in ihren Notlagen geholfen haben. Die Tiefe, das Meer, die Fluten. Diese Bilder passen zu Jona. Sie passen auch zu den Seeleuten, die um ihr Überleben kämpften. Und sie passen auch zu uns, heute und hier. Das Wasser steht mir bis zum Hals, alles schlägt über mir zusammen. Die Not eines Menschen, seine Verlassenheit, seine Angst, seine Eingeschossenheit in seine Not, sehen wir im Bild der Seenot. Das Bild des Ertrinkenden, verzweifelt, suchen seine ausgestreckten Arme nach Halt. Das Bild eines Schiffbrüchigen, die Angst ist ihm ins Gesicht geschrieben. Wenn wir uns das Bild der Seenot übertragen in unsere eigenen Nöte, in dieses Bild malen, dann finden wir Jona in uns und uns in Jona wieder. Wir fühlen uns wie Jona. Vielleicht geht uns auch das eine oder andere Wort aus der Bibel durch den Kopf. Vielleicht auch ein Lied aus dem Gesangbuch zum Beispiel. Ein Lobpreis oder vielleicht auch ein modernes Lied. Ich neige in solchen Momenten, warum auch immer, vom Sänger Stefan Stophock das Lied aus dem Beton zu singen. Passt oft nicht, aber gibt mir Ruhe. Jona findet Worte in seiner Not, er spricht sie aus. In tiefster Gottverlassenheit wendet er sich an Gott und hält ihm seine Not vor Augen. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf, die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Jona redet nicht nur mit Gott, er klagt ihn auch an. Du bist es doch gewesen, du hast doch mein Leben aufs Spiel gesetzt. Jona ist mit Gott noch nicht fertig. Jona gibt sich nicht auf und er hat noch Hoffnung. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er half mir aus der Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. Im Bauch des Fisches findet Jona auch solche Worte. Worte der Hoffnung. In seiner tiefsten Not vertraut er darauf, dass Gott ja auch schon die Klage vieler anderer Menschen gehört und sie aus ihrer Not gerettet hat. Warum also sollte Gott ihn nicht auch retten? Gott hat keine andere Wahl. Gott muss Jona retten. Welchen Gewinn hätte er denn von dem Tod seines Propheten? Würde er Jona dem Tod preisgeben? Würde er Jona dem Tode preisgeben, würde er auch einen für ihn kostbaren Zeugen seiner Macht verlieren. Er würde das Loblied des Jona niemals hören. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Der Tod des Propheten wäre zugleich auch eine Niederlage Gottes. Gott muss Jona retten, genauso wie er die Seeleute gerettet hat. Nachdem sie den Sturm hinter sich hatten, dankten sie Gott und brachten ihm Opfer, Lob und Danklieder. Der wohlriechende Duft des Opferfleisches erleichterte Menschen, die ein Fest feiern, das Fest des Lebens. Das alles würde Gott entgehen. Jona, er ist wieder an Land. Den stickigen und stinkigen Geruch hat er immer noch in der Nase. Es haftet noch an ihm, an seiner Kleidung, an seinem Körper, an seiner Seele, doch er lebt. Und Seemänner und Walfische sind auch aktuell zur Zeit wieder ein großes Thema. Um sich die schwere Arbeit an Bord so genehm wie möglich zu gestalten, haben sie Shanties gesungen. Der Rhythmus eines Shanties war immer so gestaltet, dass sich der Takt der Arbeit in den Takt der Musik einfand. Und heute hören wir relativ oft im Radio den Wellerman, der nach knapp 200 Jahren nun via TikTok wieder bekannt geworden ist. Ein Shanty, der von neuseeländischen Walfängern stammt, die auf den Wellerman gewartet haben. Der Wellerman, das sind Gebrüder gewesen, die an der neuseeländischen Südküste die Seemänner mit Proviant versorgt haben. Und ich komme auch nicht ganz vom Wal weg. Dass ein Wal einen Menschen verschlingt, ohne ihn zu töten, kommt natürlich in echt nicht vor. Aber die Bibelgeschichte nimmt diesen dunklen Bauch des Fisches als Symbol für 3 Tage, an denen Jona jetzt Zeit bekommt, nachzudenken. Und diese 3 Tage machen sie euch nicht auch stutzig? Habt ihr es nicht auch schon mal irgendwo gehört? Ja. Auch Jesus war 3 Tage im Grab, bevor Gott ihm neues Leben schenkte und er auferstand. 3 Tage, da ist eine Zeit, die genauso lang ist, dass man auf eine neue Erkenntnis kommen kann. Ein Tag zum Nachdenken ist oft zu kurz. So wird auch uns im Leben manchmal von Gott ein Denkzettel geschickt, der uns zwingt, einzuhalten und nachzudenken über unser Leben. Das passiert immer dann, wenn wir erkennen, dass unser Leben nicht so weitergehen kann. 3 Tage. 3 Tage, das ist eine symbolische Zahl, eine heilige Zahl. Die Zeit kann uns tatsächlich unterschiedlich lang oder kurz erscheinen. Es ist nur wichtig, dass wir begreifen, dass Gott uns jetzt einen Wink gibt, ein Ereignis schickt, das uns erkennt, dass wir zum Beispiel auf dem falschen Weg unterwegs sind, dass er uns zu seinem Willen zurückholen möchte. So schrecklich wie 3 Tage in einem Fischbauch sein müssen, so schlimm können in echt für uns Zeiten werden, an denen uns aufgeht, dass wir auf dem falschen Dampfer waren. Dass wir falsch gelebt haben, dass wir Gott verdrängt haben, als könne man sich vor Gott verstecken. Vor den Aufgaben, die das Leben uns stellt, können wir aber nicht davonlaufen. Ich verstehe den Jonas schon, dass er dachte, das mit Ninive, das ist mir eine Nummer zu groß. Da bin ich der Falsche. Das kann ich nicht. Doch Gott dachte anders. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.